Letztens habe ich ein ganz gutes Video gesehen, da ist anscheinend irgendwer in den Zug reingekommen und hat gesagt, Ausländer raus. Und also der Schaffner hat ein Video gemacht, der so, okay, passt, wie fahrt ihr jetzt weiter? Also, wer fährt den Zug?
Das, was wir vor allem als Lehrpersonen reproduzieren, sind Ordering-Strukturen, werden sie genannt. Also sprich, wir schaffen ein klares Bild von sie und die anderen.
Ja, und das ist, glaube ich, irgendwie so dieses Problem, das es in Österreich gibt.
Wir feiern Weihnachten, die machen das.
Wenn man das Wort Moslem oder halt Muslim hört, hat man automatisch so stereotypisierte Bilder von Menschen und sieht aber nicht die Individuen.
Aber es geht nicht darum, wie religiöse Kinder sind oder wie religiöse Jugendliche sind, sondern dass die Religion als Identitätsmerkmal herangenommen wird, um eben diese Diskriminierung auszuüben oder jemanden zu beleidigen.
Und oft ist es leichter, auf marginalisierte Gruppen der Gesellschaft zu treten, als ein konkretes Konstrukt zu erklären.
Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Pollis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
Als vor ein paar Jahren eine geflüchtete Familie ins Pfarrhaus meiner Heimatgemeinde zog, war die breite Bevölkerung in Aufruhr. Syrische Geflüchtete im Pfarrhaus und dann sind sie auch noch muslimisch. Nach ein paar Wochen wurde der Tratsch weniger und der allgemeine Tenor war, die Muslime sind eigentlich ganz tüchtige und freundliche Leute. Wahrscheinlich war es nicht beabsichtigt, aber Aussagen wie diese sind diskriminierend. Mein Name ist Johanna Hirzberger, ich bin Journalistin und beschäftige mich in meiner Arbeit immer wieder mit Diskriminierung und Rassismus.
Also die Zahlen an antimuslimischen Rassismus sind Wahnsinn.
Nora Hassan ist ÖH-Vorsitzende an der Universität Wien und Pädagogin an einer Volksschule in Wien.
30% der Leute wollen keine muslimischen Nachbarn haben. Aua, das tut weh. Damit wird erst einmal gesagt, wir sind schlechte Nachbarn.
Hassan zitiert eine Umfrage des sogenannten Rechtsextremismusbarometer.
Also wir sollen ja nicht einmal neben euch leben, so, sondern wir sollen im Idealfall woanders leben. Ein Drittel der Menschen sagen sowas.
Das Rechtsextremismusbarometer, in dem eben ein Drittel der befragten ÖsterreicherInnen angeben, keine muslimischen Nachbarn haben zu wollen, wurde Ende 2024 veröffentlicht. Und zwar vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Wir stellen euch den Link zum Bericht in unsere Shownotes. Schockierend ist, dass die Mehrheit der Befragten angeben, dass sie sich manchmal fremd im eigenen Land fühlen. Der Grund dafür seien die in Österreich lebenden MuslimInnen. Vorurteil, Hass und Ablehnung. Alltagsrassismus begegnet vielen Menschen mit Migrationsgeschichte auf unterschiedliche Weise. Aber der Rassismus gegenüber muslimischen Menschen zeichnet sich durch besondere Merkmale aus, erklärt Nora Hassan.
Antimuslimischer Rassismus zeigt sich mir nicht in so einer Art biologischer Degradierung von Menschen, also sprich Menschen aufgrund eben von körperlichen Merkmalen schlecht zu reden, sondern es handelt sich dabei eher um Kulturelles, das als fremd abgetan wird und wovor eine gewisse Angst entsteht. Und dann baust sich diese Angst sehr oft dann in eine Feindlichkeit ab. Es beginnt dieses Sie- und Wir-Denken, das damit sehr stark verknüpft ist und damit eigentlich ein Rassekonstrukt schafft.
Sie- und Wir-Denken. Darüber haben wir schon im ersten Teil unseres Schwerpunkts gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gesprochen. Und zwar im Zusammenhang mit Antisemitismus, also Judenhass. Hört die Folge gerne nach, ihr findet sie in unseren Shownotes. Teil 2 des Schwerpunkts ist unsere heutige Folge. Gemeinsam mit unseren Gesprächspartnerinnen schauen wir uns den tief sitzenden Alltagsrassismus gegenüber MuslimInnen in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft an. Ümmüsse Mütüre ist Mitbegründerin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Dokumentations- und Beratungsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus. Ihrer Meinung nach kann sich antimuslimischer Alltagsrassismus an Schulen negativ auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirken.
Es liegt in der Verantwortung des Lehrpersonals, genau hinzuschauen, wie man Jugendliche auch spüren lässt, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind, weil oft fühlen die Jugendlichen, dass sie nicht dazugehören. Und das ist so ein Push-Faktor, wo man Jugendliche einfach dann ausgrenzt.
Seit 10 Jahren veröffentlicht die Doku-Stelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus jährlich den antimuslimischen Rassismus-Report. Dieser zeigt, dass nicht nur antisemitische Vorfälle seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel steigen, sondern auch mehr MuslimInnen angefeindet und angegriffen werden.
Das bedeutet, alles, was in der Gesellschaft passiert, kann man in den Schulen auch beobachten. Und so war natürlich das letzte Jahr, insbesondere wenn man das vergleicht mit den Jahren zuvor, eine herausfordernde Zeit. Und diese Herausforderungen erleben Kinder und Jugendliche genauso wie Erwachsene. Und das ist da nochmal, wo wir versucht haben, den Fokus Schule auch nochmal in den Mittelpunkt zu rücken und zu schauen, okay, die Schülerinnen und Schüler sind da natürlich vulnerabel, weil die Schule ist doch eher ein System, wo es auch ein Machtgefälle gibt zwischen Schüler und Schülerinnen und Lehrer und Lehrerinnen. Und da muss man genau hinschauen, wie man natürlich alles schützen kann und wie man dieses Lernen in der Schule auch so gut gestalten kann, dass sich alle wohlfühlen.
Damit Schule ein sicherer Ort ist, an dem man in friedvoller und konstruktiver Atmosphäre gemeinsam lernen und Zeit verbringen kann, braucht es respektvolles und wertschätzendes Verhalten auf allen Seiten. Leider erfahren gerade Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte oft abwertende Äußerungen, auch von Lehrpersonen.
Wenn ein Jugendlicher in der Schule ist und von der Lehrerin erfährt, ja, du hast ja Deutsch nicht als Muttersprache, also wirst du in Deutsch nie 1 oder 2er kriegen, ist so, okay, egal wie sehr ich mich bemühe, ich werde keine gute Note kriegen. Was ist das für eine Signalwirkung? Oder wenn der Jugendliche sagt, ich möchte beispielsweise Jus studieren und der Lehrer sagt oder die Lehrerin, das kannst du nicht studieren, das wirst du nicht schaffen, dann ist es natürlich verletzend und dann denkt sich der Junge, okay, ich bekomme die Anerkennung oder die Wertschätzung nicht, also suche ich mir das. Deshalb ist es so wichtig, dass das Lehrpersonal darauf achtet, wie man Jugendliche und Kinder abfangen kann, um damit eben das nicht passiert.
In den meisten Fällen wenden sich Schülerinnen und Schüler wegen negativen Erfahrungen mit dem Lehrkörper an Ümesin Metüre.
Wir bekommen von Schülern und Schülerinnen meistens Fälle, die sie von Lehrer und Lehrerinnen bekommen und erleben. Und das bedeutet weniger Peer Pressure, aber dafür halt vom Lehrpersonal. Und das macht uns natürlich ein bisschen schwer, da vorzugehen, weil wir auch wissen, wie Schule auch aufgebaut ist, dass es natürlich Strukturen hat, Hierarchien hat. Und deshalb versuchen wir auch mit verschiedenen Stakeholdern, aber auch mit der Bildungsdirektion und dem Bildungsministerium im Gespräch zu sein und Lösungen zu finden, anstatt zu sagen, das ist nicht in Ordnung, sondern okay, wie können wir das besser machen?
Ümesin Metüre betont auch, dass Lehrerinnen und Lehrer oft alleingelassen werden, weil es sich hier eben um kein schulisches Problem per se handelt, sondern um ein gesellschaftliches Problem. Ümesin Metüre betont auch, dass Lehrerinnen und Lehrer sehr oft alleingelassen werden, weil es sich hier eben um kein schulisches Problem per se handelt, sondern um ein gesellschaftliches Problem. Für Nora Hassan sind die Leidtragenden schlussendlich die SchülerInnen.
Kinder kommen an, warten 4 Jahre auf einen Aufenthaltsstatus, bekommen dann Asyl, nach ganz, ganz vielen Kämpfen, vielleicht sogar mal abgeschoben worden, werden dann nicht einmal mit offenen Armen empfangen in der Klasse, sondern was wir eben jetzt haben, sind diese Flüchtlingsklassen. Also Klassen, wo überall nur geflüchtete Menschen drinnen sind, alle Deutsch als Zweitsprache. Und dann reden wir über Inklusion und Förderung und wie wir diese in die Gesellschaft einbetten wollen, wenn wir sie nicht einmal gemeinsam zur Schule gehen lassen.
So wie alle Gesprächspartnerinnen in dieser Folge ist auch Nora Hassan Muslima. Sie ist in Österreich geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern kamen als GastarbeiterInnen nach Österreich. Wir erinnern uns, damals herrschte akuter Arbeitskräftemangel und ausländische Arbeitskräfte wurden aktiv angeworben, nach Österreich zu kommen.
Es war eine ganze Bewegung, die geholfen hat, das Land mit aufzubauen. Auf die Menschen wird jetzt einfach gepfiffen. Sie schauen durch die Finger. Pensionen werden niedergekürzt, Invalidenrenten, all solche Sachen werden immer weniger wert in der Gesellschaft, die werden nicht indexiert und so weiter und somit wird den Menschen erst recht ein Gefühl gegeben, ihr sollt eigentlich wieder gehen.
Das ist eigentlich ein bitterer Befund. Seine Heimat verlassen, jahrzehntelang für österreichische Unternehmen schuften und trotzdem bis heute diskriminiert werden. Im Fall von Nora Hassans Eltern sind es vor allem antimuslimische Haltungen, die ihnen begegnen. Und das bringt uns zurück zum Thema dieser Episode. Vielleicht klingt es paradox, aber antimuslimischer Rassismus hat eigentlich gar nicht so viel mit Religion zu tun, erklärt uns Ümmüsim Metüre.
Wenn wir uns das Phänomen antimuslimischer Rassismus anschauen, geht es ja auch nicht per se um die Religionszugehörigkeit oder natürlich geht es darum, das zu erfassen. Aber es geht nicht darum, wie religiöse Kinder sind oder wie religiöse Jugendliche sind, sondern dass die Religion als Identitätsmerkmal herangenommen wird, um eben diese Diskriminierung auszuüben oder jemanden zu beleidigen. Und deshalb ist es so eine Aktion und Reaktion. Wir würden nicht sagen, dass die Jugendlichen oder Kinder muslimischer werden oder sehr an ihrer Religion oder dem Glaubensbekenntnis hängen und sagen, okay, das ist wichtig für mich primär, sondern wenn Jugendliche einfach beispielsweise eine Migrationsbiografie haben und ihre Eltern aus Ländern kommen, wo mehrheitlich MuslimInnen leben, dann ist es dann automatisch so, gibt es Vorurteile, beispielsweise ein Fall, wenn ein Junge sagt, ich heiße Dschihad und wenn der Name so negativ konnotiert ist, dann passiert schon sehr oft, also und wir haben auch diesbezüglich Fälle bekommen, dass die Lehrer und Lehrerinnen sich abfällig äußern zum Namen, ah, ist ein Dschihadist oder so. Und da kommt es gar nicht mehr darauf an, ob der Jugendliche jetzt religiös ist oder nicht, sondern einfach diese Konnotation von, was wird assoziiert mit dem Namen, was wird assoziiert mit der Handlung, was wird mit dem in Verbindung gesetzt. Und da kommt die Religion sofort in den Mittelpunkt, obwohl vielleicht die Religion gar nicht so wichtig ist. Und das ist die Herausforderung, wo wir dann sagen können, es geht per se nicht um die religiöse Praxis der Jugendlichen, sondern es geht einfach um die religiöse Identität, die sehr, sehr zentriert wird. Und die Frage ist, warum zentriert man das so sehr?
Zusammengefasst, Vorurteile und Stereotype schaffen die Möglichkeit, Menschen zu kategorisieren. PolitikerInnen nutzen das, um einfache Antworten auf komplexe gesellschaftliche Herausforderungen anzubieten. Das wohl bekannteste Beispiel für eine politische Instrumentalisierung von Klischees ist das Tragen eines Kopftuchs. Auch Nora Hassans Schülerinnen diskutieren darüber.
Also so Tatsache ist, das Kopftuch wird getragen. Und dann ist halt die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Was wünscht sich auch das Kind im Umgang? Und wo ist da die Forderung vom Kind, wie es wahrgenommen werden möchte? Was steht dahinter? Ich hatte letztens in meiner Klasse 3 Mädels, Alter von 8 Jahren, sie hat 3 trugen ein Kopftuch und dann haben sie mich gefragt, warum ich keins trage. 2. Tag in der Praxis oder so. Habe ich ihnen halt erzählt, okay, ja, mich hat mein Papa dazu gezwungen und ich bin deshalb sehr früh ausgezogen und ich fand das nicht so toll und ich mag meine Haare und ich wollte die immer schon zeigen als Kind und habe ihnen das halt probiert so zu erklären. Und sie haben mir dann schon erklärt, so, ah, okay, na, ihre Mama tragt und sie will wie ihre Mama sein. Und einer hat mir dann erzählt, ja, ihr großer Bruder hat ihr gesagt, sie sollte jetzt auch eins tragen, weil die anderen Mädels in der Klasse tragen es auch ja schon. Und so weiter. Und dann beginnt man erst einmal so eine Dynamik dahinter wahrzunehmen. Weil die Wahrheit ist, auch das Kopftuch ist ein Thema, das mit Widersprüchen im Islam gehandhabt wird. Und da gibt es nicht die eine Definition, die aus einer Identitätsgruppe herauskommt oder eben aus einer Interessensgemeinschaft, sondern das ist sehr, sehr weitläufig, wie dazu gestanden wird im Islam und das ist gut so.
Wenn wir eine Religion kritisieren, sollten wir uns schon eingehend damit ihr auseinandersetzen, denn das hilft dabei, Vorurteile abzubauen, argumentiert Nora Hassan. Wir bleiben noch beim Thema Kopftuch, denn die Entscheidung, seine Religionszugehörigkeit sichtbar zu machen, ist keine einfache. Deshalb hat sich die Grazer Lehrerin Ayla Salihovic für ihren Entschluss Zeit genommen.
Ich wollte eigentlich schon länger ein Kopftuch tragen, also eigentlich nach der Matura gleich. Meine Eltern waren aber nicht dafür. Sie haben gedacht, okay, jetzt ziehst du nach Graz, du willst studieren. Wie willst du Lehrerin sein mit Kopftuch? Das war ja 2009, also ist ein Zeitl her. Und natürlich waren da es waren mit vielen Ängsten verbunden, mit vielen Sorgen. Meine Eltern, wir sind ja geflüchtet aus Bosnien 1992, also quasi Flüchtlingskind. Und für sie war es immer wichtig, dass ich mir ein Stammbein aufbaue und einfach Fuß fasse in Österreich mit einer guten Ausbildung. Das war das A und O. Und ja, sie hatten einfach Sorge, dass ich jetzt da quasi umsonst studiere, umsonst die Matura gemacht habe. Für sie war das so, auch wenn wir eigentlich Moslems sind, für sie war das so einfach so ein Bild, das sie hatten. Frauen mit Kopftuch sind entweder Putzfrauen oder arbeiten einfach in den unteren Schichten und haben schlechte Jobs, schlecht bezahlte Jobs.
Zuerst studieren und dann im Job Fuß fassen, bevor man sich als Muslima sichtbar und angreifbar macht. Für Ayla Salihovic hat das irgendwann nicht mehr gepasst.
Ja, ich war mit meinem Mann und meinen Kindern, wir haben die Umra gemacht, das ist die kleine Wallfahrt nach Mekka und Medina. Und ich habe mich eben da, es war sehr spirituell bereichernd für uns, für mich insbesondere. Und ich habe dann entschieden für mich, dass ich gerne das Kopftuch eben nicht mehr runtergeben möchte.
In den wenigsten Fällen wird Muslimas zugestanden, dass sie das Kopftuch bewusst und freiwillig tragen. Seit Ayla Salihovic das Kopftuch trägt,
reden mich Leute an und denken, ich kann kein Deutsch. Also sie reden mich wirklich mit gebrochenem Deutsch an oder fangen an zu gestikulieren, weil sie denken, ich verstehe sie nicht. Ja, also es ist, muss ich sagen, sehr interessant, jetzt auch aus der anderen Perspektive das zu sehen. Ich bin geborene Muslima, also ich war noch nie was anderes.
Ayla Salihovic lässt sich von den Diskriminierungen also nicht irritieren. Stattdessen erlebt sie als AHS-Lehrerin neue Möglichkeiten.
Ich muss sagen, als ich dann wieder zurück im Dienst war, auch unter den Kollegen, war es überhaupt kein Thema. Auch die Schüler, also auch meine alten Schüler, die mich dann wieder gesehen haben die neue Edition quasi, haben auch total, also ich hätte nicht bemerkt, dass das irgendwie für sie etwas Schlimmes ist oder etwas Außergewöhnliches. Dadurch, dass die Schule halt auch wirklich in einem Bezirk ist, wo sowieso dieses öffentliche Bild geprägt ist von Frauen mit Kopftüchern, glaube ich, ist es auch überhaupt kein Thema gewesen. Also auch die neuen Schülerinnen und die Eltern, vor allem auch beim Elternabend, ich hätte wirklich nichts gemerkt. Also ich war sehr positiv überrascht. Ich habe mich auch auf einiges eingestellt, habe auch ein bisschen recherchiert, was denn erlaubt ist und ja, wie man reagieren könnte. Aber es kamen wirklich überhaupt keine negativen Kommentare diesbezüglich, muss ich sagen.
Ayla Salihovic ist in der glücklichen Position, dass es ihrem Direktor an der Schule ein besonderes Anliegen ist, dass seine muslimischen Schülerinnen im Lehrkörper auch Role Models finden können. Und das klappt.
Als ich eben das erste Mal an die Schule gekommen bin und mich eben vorgestellt habe, meinen Namen auf die Tafel geschrieben habe, gab es schon noch ein paar Schüler aus dem BKS-Raum. Und für sie war das wirklich so wie so ein Zugehörigkeitsgefühl wurde getriggert bei ihnen. So, Professor, was, können Sie Bosnisch, können Sie Kroatisch? Damals hatte ich noch kein Kopftuch. Aber das war für sie so, wow, cool. Eine von uns ist jetzt auch Lehrerin. Also da hast du richtig gemerkt, dass die freuen sich.
Fassen wir also zusammen. Es gibt Familien, in denen die Mutter kein Kopftuch trägt, die Tochter sich dann aber dafür entscheidet. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, in denen die Töchter das Kopftuch ablegen. Kinder und Jugendliche profitieren davon, unterschiedliche Umgangsarten aus ihren eigenen Communities zu erfahren. Wichtig ist, dass sie darüber reden dürfen. Und im besten Fall erleben dann alle Schülerinnen, also sowohl mit als auch ohne Migrationsgeschichte, dass es auch in Sachen Kopftuch unterschiedliche Zugänge in der islamischen Community gibt. Sozusagen das Kopftuch als Beispiel für Pluralismus statt als Stereotyp. Beim Thema Kopftuch geht es oft um Anpassung und Identität. Um die Identität der sogenannten Mehrheitsgesellschaft geht es natürlich auch bei religiösen und kulturellen Bräuchen. In Österreich sind das zum Beispiel der Nikolaus oder das Weihnachtsfest. Nora Hassan erinnert sich, wie sie das als Schülerin erlebt hat.
Okay, wir feiern Weihnachten, wir haben das Christentum sehr, sehr, sehr präsent im Bildungswesen verankert. Natürlich, also ich habe mich die ganze Zeit als Schülerin genau davon ausgegrenzt gefühlt. Damit bekommst du immer wieder gezeigt, du gehörst nicht dazu zu dieser Gesellschaft und es interessiert uns eigentlich auch nicht, womit du dich befasst in deiner Freizeit, denn das ist unser Ding, das ziehen wir durch und entweder du gehörst dazu oder nicht. Das heißt, man hat als migrantische Person dann auch nur zwei Alternativen. Entweder ich schaffe es, mich so sehr anzupassen, dass ich kaum da drinnen als muslimisch gelesen werde, Oder ich grenze mich dem so aus, dass ich nur in meiner Community sein möchte, um mich darin zu emanzipieren und ich selbst sein zu können. Und das ist das Nächste, was da eine große Rolle spielt, das ist Identität und ich. Denn wenn wir es nicht schaffen, mit diesen Kindern zu arbeiten, Kindern abzuholen, Kindern wie ich, dann sind das verlorene Kinder und eine Art Lost Generation, die dann halt stattfindet, wo wir doch gerade jetzt inklusive Maßnahmen bräuchten.
Religion oder religiöse Traditionen sind im besten Fall ein sozialer Kitt in einer Gesellschaft. Wenn Religion das Gegenteil bewirkt, müssen wir uns etwas überlegen, meint Nora Hassan.
Ich habe das Gefühl, dass sowohl von, also teilen wir es mal in links und rechts ein, also so beide Seiten das Thema nicht angreifen wollen, also Rechte instrumentalisieren es logischerweise, weil es für sie wahnsinnig viele Stimmen gibt und so, sobald sie auf wen hintreten können. Und Linke haben dann oft Angst, in ihrer Praxis dann, glaube ich, rassistisch wirken zu können, wenn sie gewisse Dinge abtun oder mal hinterfragen wollen oder einen kritischen Zugang dazu zu haben. Also ich glaube, als Lehrpersonen, die einen wissenschaftlichen Zugang haben, ist grundsätzlich Religionspädagogik etwas, dem wir kritisch gegenüberstehen müssen in erster Linie. Und in zweiter Linie probieren wir dann, Kinder mit ihrer Religion und die Art, wie sie sozialisiert werden, ins Klassenzimmer mitzunehmen und den Lehrplan mit ihnen gemeinsam zu gestalten, sie partizipieren zu lassen in dem, wie sie dann auch wahrgenommen werden wollen in der Klasse. Und ich finde halt, es fehlt der Austausch einfach generell dafür und man überlässt das viel zu oft einfach nur betroffenen Menschen. Also bitte, liebe islamische Glaubensgemeinschaft, sag mir, wie ich meinen Unterricht auslegen soll. Red doch mit den Menschen in der Klasse, red mit den Kindern, red mit den Eltern, frag sie, was ihnen mal wichtig ist, denn das ist unsere Aufgabe als Lehrpersonen.
Wir sind alle in dieser Gesellschaft sozialisiert und wir sind alle in einer rassistischen Gesellschaft sozialisiert. Das bedeutet, wir sind alle rassistisch sozialisiert. Das ist mal so ein A und O. Wenn wir das akzeptieren, dann können wir uns damit auseinandersetzen und schauen, okay, wie kann ich jetzt daran arbeiten, dass ich all meine Vorurteile, die ich habe, Schritt für Schritt abbauen kann. Das bedeutet aber nicht, dass ich keine Vorurteile habe. Nur der Punkt ist, meine Vorurteile dürfen nicht mein Handeln beeinflussen. Im Endeffekt geht's, glauben wir daran und wir halten auch fest, dass vom Gesetz jeder gleichberechtigt ist und gleichwertig ist. Und das gilt auch zu leben und zu praktizieren.
Im Schulbetrieb gibt es viele Herausforderungen, die man aber auch angehen kann, findet Nora Hassan.
Und gleichzeitig sehe ich auch im Klassenzimmer Veränderungen, dass Eltern wirklich bestrebt sind, dass Kinder in die Gesellschaft dazugehören, dass sie tatsächlich dahinter sind, ihr müsst lernen, ihr müsst verstehen, welche Rolle ihr habt. Das sind alles Dinge, denen meine Eltern damals noch gar nicht nachkommen konnte. Mittlerweile gibt es Tools im Klassenzimmer, wo direkt übersetzt werden kann für LehrerInnen. Das war alles unsere Aufgabe früher als Kinder. Und mittlerweile wird das Kindern abgenommen. Es ist natürlich noch keine Selbstverständlichkeit, dass damit gearbeitet wird. Wir schaffen kleine Mechanismen, wodurch es uns leichter gemacht wird, zur Gesellschaft zu gehören, um Menschen zu unterrichten, die zur Gesellschaft gehören wollen.
Mit diesen Worten sind wir schon fast am Ende dieser Folge von Richtig und Falsch. Es ist euch sicherlich aufgefallen, dass in dieser Episode ausschließlich Frauen, und zwar Frauen mit Migrationsgeschichte, zu Wort gekommen sind. Ehrlich gesagt war das nicht so geplant, sondern hat sich aus den Verfügbarkeiten ergeben. Ein Zufall, der uns aber sehr spezifische Einblicke in Identitätsfragen oder zum Beispiel zum Thema Kopftuch gibt. Wir nehmen mit. Es wäre falsch, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass es die muslimische Lebenswelt gibt. Es ist richtig und wichtig, auch die Mehrstimmigkeit der migrationsgeprägten Communities zu thematisieren. Und gerade beim Thema Kopftuch zeigt sich, dass es richtig ist, sich die Zeit zu nehmen für Diskussion und Analyse, um die Debatte gut einordnen zu können. Es ist richtig, am Schulstandort eine gute Diskussionskultur zu verankern, damit auf Diskriminierung eingegangen werden kann und die Kinder und Jugendlichen in ihrer Identitätssuche unterstützt werden können. Abschließend gibt uns Nora Hassan noch ein paar Worte mit auf den Weg.
Oft ist es leichter, auf marginalisierte Gruppen der Gesellschaft zu treten, wie jüdische, muslimische etc., als ein konkretes Konstrukt zu erklären oder eine Systematik dahinter zu verstehen, die genau zu dieser Form von Ismen führt, denen dann Leute ausgesetzt sind.
Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Johanna Hirzberger, Patricia Hlacik, Nina Schnieder und Karl Schönswetter. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast@politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.